SWR 2 aktuell.
Und diesen Themen bis 11:15. Russland meldet 11 Festnahmen nach Angriff auf eine Konzerthalle nahe Moskau. In der Slowakei ist die erste Runde der Präsidentschaftswahl gestartet und die Briten reagieren geschockt auf die Krebsdiagnose bei Prinzessin Kate. Mein Name ist Petra Moore. Guten Tag. Wir verurteilen den schrecklichen Terrorangriff auf unschuldige Konzertbesucher in Moskau. Das hat Bundeskanzler Scholz heute früh bei X geschrieben. Ähnlich äußerten sich Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck. Die Gedanken seien bei den Opfern und den Familien. Gestern Abend waren Bewaffnete in eine Konzerthalle am Stadtrand von Moskau eingedrungen und hatten dort auf Rockkonzertbesucher geschossen. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden 115 Menschen getötet. Russland-Korrespondent Frank Eichmann berichtet.
Die Zahl der Todesopfer werde im Verlauf der Bergungsarbeiten noch weiter steigen, warnte der Gouverneur des Moskauer Gebietes Worobjow am Ort des gestrigen Terroranschlags. Nach bisherigem Stand starben 115 Menschen, über 100 weitere werden in Krankenhäusern behandelt. Am Abend waren mehrere Bewaffnete in die Krokus City Hall eingedrungen, einem Konzert- und Veranstaltungszentrum in Krasnogorsk am nordwestlichen Stadtrand von Moskau. Sie schossen wahllos mit Maschinenpistolen auf Besucher eines geplanten Konzertes und zündeten mehrere Brandsätze. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen. Der Inlandsgeheimdienst FSB geht von einem sorgfältig geplanten Anschlag aus und meldete am Vormittag die Festnahme von insgesamt 11 Personen. Darunter sollen auch die 4 mutmaßlich am Terroranschlag Beteiligten sein. Die Festnahme wurde im Gebiet Bryansk gemeldet. Per Auto, so die Behörden, wollten die Tatverdächtigen Richtung Ukraine fliehen. Während bereits mehrere russische Spitzenpolitiker die Ukraine beschuldigten, hinter dem Anschlag zu stehen, hat sich die Terrororganisation Islamischer Staat zu der Tat bekannt. Es gibt widersprüchliche Angaben darüber, ob das Bekennerschreiben echt ist. Russlands Präsident Putin hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Terroranschlag geäußert.
Der IS hat sich also zu dem Anschlag gestern in Moskau bekannt. Russische Medien berichten heute, das sei eine Fälschung. Die USA sagen, sie hätten schon vor Wochen Russland vor Anschlägen des IS gewarnt. Frage an SWR-Terrorismus-Expertin Claudia Kornmeier. Hat denn der Anschlag die Handschrift der Islamisten? Ist das Bekennerschreiben echt?
Also vorab müssen wir natürlich sagen, wir befinden uns jetzt noch in einem ziemlich frühen Stadium. Es hat jetzt heute Vormittag die ersten Festnahmen gegeben und natürlich kommt auch noch hinzu, dass Informationen von offiziellen russischen Stellen, dass man die auch immer daraufhin überprüfen muss, inwieweit sind damit vielleicht andere Dinge wie Propaganda bezweckt. Aber trotzdem, es ist so, Experten, die gehen im Moment davon aus, dass dieses Bekennerschreiben echt ist. Und ja, auch wenn man sich diesen Anschlag anschaut auf eine Konzerthalle, ein sehr beliebter Veranstaltungsort, würde ich schon sagen, das weckt auch Erinnerungen etwa an die Anschläge in Paris, die Anschläge der Terrormiliz dort 2015.
Bataclan, ja. Warum nimmt denn der IS Russland jetzt ins Visier?
Also wahrscheinlich reden wir ja hier von einem Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat, der nennt sich in der Abkürzung ISPK, operiert von Afghanistan aus und soll auch schon länger in Russland aktiv sein, also nicht erst seit jetzt. Und der Grund ist da aus Sicht von Experten Russlands Interventionen in Afghanistan, Tschetschenien und in Syrien. Und es ist auch so, diese Gruppe, die rekrutiert ihre Leute auch aus dieser dortigen Region, also zum Beispiel Tadschiken. Und die haben auch nicht nur Russland im Visier. Also wenn wir uns erinnern, etwa vor Weihnachten gab es ja auch hier in Deutschland Warnungen vor Anschlägen im Kölner Dom, auch in Wien und Madrid. Und da hatte die Polizei auch diese Gruppe im Visier.
Heute früh hieß es aus Moskau, 4 der Festgenommenen hätten Kontakt zur ukrainischen Seite gehabt. Kann man da von gezielter Desinformation des Kreml sprechen oder welche Rolle könnte die Ukraine spielen?
Also da muss man auch aufpassen und sehr differenzieren. Einmal zwischen der Frage, nutzt diese Terrorgruppe die Ukraine, also das Land, die Region dort als Rückzugsgebiet und der Frage, hat die ukrainische Regierung irgendetwas damit zu tun? Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Dinge. Letzteres hat die Regierung in Kiew direkt zurückgewiesen und auch die USA haben das so gesagt. Auf russischen Telegram-Kanälen ist dagegen relativ schnell dieser Spin eben verbreitet worden, dass auch die Regierung in Kiew dahinter steckt, da irgendwie verwickelt sein könnte. Und das ist etwas, was sich heute auch so in der Kommunikation so fortsetzt. Aber da, wie gesagt, zwei unterschiedliche Fragen von vornherein und wird auch sehr unterschiedlich bewertet.
Wenn die US-Geheimdienste nun ihre Erkenntnisse mit Moskau geteilt haben, dass möglicherweise Anschläge des IS bevorstehen. Ist es vielleicht ein Indiz, dass es zu einer Entspannung zwischen Washington und Moskau führen kann?
Also da muss man wissen, dass es einfach erstmal so ist, wenn die US-Geheimdienste solche Informationen bekommen haben, dann sind sie auch verpflichtet, die weiterzugeben. Also da geht es ja auch schlicht um den Schutz der eigenen Staatsbürger, aber natürlich auch von anderen Menschen. Auch die USA sind generell der Auffassung, dass Terror etwas ist, was zu verurteilen ist. Und außerdem haben sie natürlich umgekehrt auch das Interesse, gewarnt zu werden, wenn jetzt in Russland vielleicht Informationen für solche Anschläge irgendwo auftauchen, von denen auch US-Staatsbürger betroffen sein könnten. Also das ist erstmal das, was hinter dieser Warnung steckt.
Einschätzungen von unserer Terrorismus-Expertin Claudia Kornmeier. In der Slowakei, einem Nachbarland der Ukraine, läuft gerade die erste Runde der Präsidentschaftswahl. Die Menschen bestimmen damit auch die Ausrichtung ihres Landes nach Ost oder West. Denn die Wahl ist vor allem eine Entscheidung darüber, ob der russlandfreundliche Regierungschef Fico ein halbes Jahr nach seiner Wiederwahl nun auch das höchste Amt im Staat kontrollieren kann. Die liberale Präsidentin Chaputova tritt nicht wieder an. Das Land ist tief gespalten. Marianne Alweis mit einem Stimmungsbild kurz vor der Wahl.
Auch wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl stehen wieder tausende Slowakinnen und Slowaken auf den Straßen. Nicht nur in der Hauptstadt Bratislava. Dieses Mal protestieren sie gegen den Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Regierung von Robert Fico soll ruhig versuchen, die Kontrolle zu übernehmen, ruft der liberale Oppositionschef Michael Szymeczka vom Podium. Es wird ausgehen wie bei seiner Justizreform. Er wird nicht mit allem durchkommen, denn wir geben nicht auf. Aus uns wird kein zweites Ungarn, kein Orbanistan. Doch die Sorge vor dem ungarischen antidemokratischen Weg ist groß, seit der linksnationale Fico wieder die Slowakei regiert. Dieses Mal mit pro-russischer Rhetorik und mit offenen Versuchen, die Pressefreiheit einzuschränken und den Rechtsstaat umzubauen. Bisher hielt die progressive Präsidentin Zuzana Chaputova dagegen. Das Verfassungsgericht stoppte Teile der Justizreform. Chaputova tritt nicht wieder an. Ihr fehlt die Kraft, sagt sie. Nach Beschimpfungen und Verleumdungen, vor allem durch Fico und seine Parteifreunde und nach Morddrohungen. Der Favorit für ihre Nachfolge ist der Kandidat von Ficos Gnaden, sein Koalitionspartner Peter Pellegrini. Ich werde niemals erlauben, dass die Slowakei in einen Krieg hineingezogen wird, dass wir Soldaten in die Ukraine schicken, dass wir unser Vetorecht in der EU verlieren. Die Wähler kennen mich seit Jahren. Die Slowakei wird für mich immer an der ersten Stelle stehen. Sagt Pellegrini auf Facebook. Im Wahlkampf zeigt er sich kaum. Er ist Parlamentspräsident und ohnehin allgegenwärtig. Früher war der 48-Jährige selbst in Ficos Partei. Nun führt er eine eigene, gemäßigtere linke Kraft. Nach der Parlamentswahl im vergangenen Herbst hätte Pellegrini auch mit pro-europäischen Parteien regieren können. Doch er entschied sich schnell für Fico und ermöglichte dem EU-kritischen Langzeitpremier das Comeback. Als Präsident könnte er Fico bald das Durchregieren erleichtern, befürchtet Ivan Korczok. Der langjährige Diplomat und ehemalige Außenminister liegt in den Umfragen knapp hinter Pellegrini auf Platz 2.
Ich sehe es so, dass mein Land sich auf einem Kreuzweg befindet. Es geht darum, ob ein politischer Lager, der jetzt das Land regiert, auch die höchste Funktion bekommt. Und sollte das der Fall sein, dann glaube ich, geht das ganze Land in eine Richtung, die aus meiner Sicht nicht eine gute Richtung ist.
Der 59 Jahre alte Korczok will den pro-westlichen Kurs der scheidenden Präsidentin fortsetzen. Insgesamt kandidieren 9 Männer. Auf Platz 3 folgt der rechtsextreme Desinformator Stefan Harabin, früher Justizminister und Chef des obersten Gerichts. Erwartet wird, dass kein Kandidat in der ersten Runde eine absolute Mehrheit erhält und es in 2 Wochen zur Stichwahl zwischen Korczok und Pellegrini kommt. Dafür gilt der Vize-Verbündete als Favorit.
Nach wochenlangen Spekulationen hat die britische Prinzessin Kate gestern Abend öffentlich gemacht, dass bei ihr Krebs gefunden wurde. Große Bestürzung deswegen bei vielen Briten. Aus London, Imke Köhler.
Für das Königreich ist die Nachricht ein absoluter Schock, hatte doch erst Anfang Februar König Charles mitgeteilt, dass er sich wegen einer Krebserkrankung behandeln lassen muss. Die Autorin und Kommentatorin Sarah Christwood sagte in der BBC:
The royal family are facing a really unprecedented
Die Königsfamilie erlebt eine noch nie dagewesene Krise. Jetzt, da zwei der vier höchstrangigen Mitglieder gleichzeitig außer Gefecht gesetzt sind. Der König nimmt derzeit nur wenige Termine wahr. Kate wird vorerst weiterhin wohl gar keine wahrnehmen. Auf der Straße besorgte Stimmen. Wir machen uns Sorgen um sie, sagt diese Britin. Wir sind traurig, diese Neuigkeiten zu hören. Aber es bestätigt irgendwie die Spekulationen, die es gab. Eine andere Britin weiß aus persönlicher Erfahrung, wie schwierig diese Phase für Kate sein muss. Es tut mir leid, das zu hören. Ich habe selbst Krebs. Ich bete für eine schnelle Genesung. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung gestern Abend war mit Bedacht gewählt. Da sind sich alle Kommentatoren einig. Denn gestern haben in England die Osterferien begonnen. Das Ziel von Kate und William war offenbar, die Krebsnachricht dann bekannt zu geben, wenn die Kinder George, Charlotte und Louis zu Hause sein und abgeschirmt werden können. Die BBC-Königshausexpertin Daniela Ralph. Was sehr klar geworden ist vom Team, das den Prinzen und die Prinzessin umgibt, ist, dass das bestimmt war von dem Bemühen, die Kinder zu schützen. Das war der Fokus. Direkt nach der Ausstrahlung des Videos wurden viele Genesungswünsche veröffentlicht. König Charles ließ mitteilen, dass er sehr stolz auf Catherine sei, wegen ihres Mutes, über ihre Krebsbehandlung zu sprechen. Auch der Teil der Familie, mit dem Kate und William über Kreuz liegen, meldete sich zu Wort. Harry und Meghan schrieben, sie wünschten Kate Heilung und Gesundheit und hofften, dass das für die Familie privat und in Ruhe ablaufen könne. Premier Rishi Sunak wünschte Kate im Namen des ganzen Landes eine zügige und vollständige Genesung. Und auch aus dem Weißen Haus in Washington kamen gute Besserungswünsche.